Danke euch ganz herzlich. Ich bete mit uns. Jesus, danke für all das, was wir jetzt zusammenlegen durften. Und wir wollen dich bitten, dass dieses Geld dir zur Ehre gebührt, dass dieses Geld dazu benutzt wird, dass dein Reich gebaut werden kann. Danke, dass du jetzt hier bei uns bist, dass wir uns ausrichten können, weiter ausrichten können auf das, was du uns sagen möchtest. Du hast schon begonnen durch die Lieder, durch das, was Harald uns mit auf den Weg gegeben hat. Wir wollen dich bitten, dass jetzt weiter das alles zu uns spricht. Und Herr, tu du meinen Mund auf, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Wie schon angekündigt, haben wir heute die letzte Predigt, bevor ich in Urlaub fahre, zu dem Thema Vision. Ich frage jetzt nicht mehr, was wir alles für Themen hatten. Wir sind eine wachsende Gemeinde, die Menschen eine Heimat bietet. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, sein Handeln zu erkennen. Menschen wachsen im Glauben. Das ist das, wo wir uns wünschen, wo wir hinwollen. Und heute geht es um den letzten Vers, Menschen wachsen im Glauben. Und ich habe die Predigt gemacht oder vorbereitet und habe gedacht, ja, aber auch selbst aus dem Vers hätte man schon wieder eine Predigtreihe machen können. Also es ist noch nicht ausgeschöpft und wir können uns auch lange auch mit diesen Gedanken beschäftigen. Und wir haben jetzt schon vom Harald gehört, es geht heute eben um das Stichwort eben Wachstum. Wachstum im Glauben. Wie kann man denn überhaupt das messen oder überhaupt sowas da reinschreiben? Das kann man doch gar nicht wahrnehmen, messbar machen oder erkennen. Das ist doch was Persönliches. Kann man das denn einfach so mal formulieren, dass man das als Gemeinde sich wünscht? Und ich habe gedacht, ja, diese Fragen sind eigentlich berechtigt. Doch es gibt eine Stelle in der Bibel, die uns anzeigt, wenn und ob Menschen im Glauben wachsen. Eine Stelle aus dem Galaterbrief, Galater 5, 22 und 23. Da heißt es, die Frucht aber des Geistes, über den haben wir ja auch schon viel gehört, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nichts. Das ist eine ganz spannende Stelle und die ist auch einem Text entnommen, die überschrieben ist mit Leben im Geist. Vor ein paar Wochen habe ich das Thema schon mal gehabt, Leben im Geist. Da haben wir uns mit dem Römerbrief beschäftigt, auch ein Paulusbrief. Und dort wurde das Leben im Fleisch dem Leben im Geist gegenübergestellt. Und auch in dem Text aus Galater 5 wird das so gemacht. Dort finden wir 15 Begriffe, die genannt werden, die fast einem Lasterkatalog gleichen. Aber ich will heute nicht auf das Negative eingehen, auf das Leben im Geist, auf das Leben im Fleisch, sondern auf das Leben eben, wie es ist, wenn wir im Geist sind und im Geist unterwegs sind. Und wir wollen den Fokus legen auf das Positive, was Wachstum sein soll. Und in unserem Text heute gibt es 9 Begriffe, die positiv sind. Dinge, wo ich mir wünsche, dass die auch in meinem Leben immer sichtbarer werden. Es geht um die Frucht des Geistes. Aber bevor wir über die Auswirkungen sprechen, möchte ich gerne nochmal betonen, was eigentlich die Grundlage dafür ist, dass wir überhaupt diesen Geist bekommen. Denn jeder hat einfach diesen Geist ja in sich. Und da haben wir schon vom Harald auch gehört, dass das mit dem Wachstum, mit dem Samen und mit einer Geburt zu tun hat. Ja, Gottes Geist bekommen wir dann, wenn wir Jesus Christus begegnen, wenn wir in unserem Leben Schuld und Sünde und auch deren Auswirkungen erkennen und sie abgeben. Ihm, Jesus Christus, abgeben, dem, der am Kreuz von Golgatha für uns hing, damit wir leben können. Er hat die Schuld, meine Schuld, auf sich genommen, damit wir gerettet werden. und dass wir nach unserem Sterben, nach unserem Tod nicht in der Gottesferne verharren müssen. Ein Ort, den die Bibel als qualvoll und grausam bezeichnet und beschreibt. Und mit der Annahme von Jesus, ja, da zieht Gott mit seinem Geist in unser Herz hinein. Wir werden Kind von Gott. Er nimmt Wohnung in uns und er möchte uns verändern. Das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt Gottes Geist empfangen können. Und dieser Heilige Geist, der wirkt dann in uns Frucht. Deshalb ist die Frucht des Geistes eben auch ein Geschenk. Und in der Bibel steht die Frucht für neues Leben, für die Schöpferkraft Gottes, für seine Gnade und seine Güte. Und letztlich ist dann das Fruchtbringen auch die Berufung für uns Christusnachfolger. Aufgabe, aber auch Gabe Gottes. Die Frucht des Geistes ist zwar ein Bild, eine Metapher, macht uns aber das Wirken von Gottes Geist deutlich. Das Schöne an diesem Bild ist, dass hier deutlich wird, dass das Wachstum der Früchte eben ein Prozess ist. Ein Prozess, der nicht sofort geschieht. Und wie der Harald vorhin fragte, was braucht man, wenn man so einen Samen in die Erde steckt, da gibt es noch eins, was man braucht, das ist nämlich Geduld. Wir haben Anfang des Frühjahrs Erdbeersamen gesetzt. Och, die wachsen ja langsam. Wir hatten auch Tomaten gesetzt. Die sind schon so. Also ein recht großer Unterschied. Man braucht eben Geduld. Wachstum ist etwas, was Zeit benötigt. Vielleicht bei dem einen schneller, bei dem anderen langsamer. Wachstum ist etwas, das geschieht langsam und auch nicht gegen unseren Willen. Wachstum ist etwas, das ist eine Veränderung unserer Haltung, unserer Einstellung, die sich dann in unserem Handeln zeigt. Ja, Früchte, die werden sichtbar und dann erkennen wir, dass Menschen tatsächlich eben auch im Glauben wachsen. Spannend finde ich an dem Text, dass hier nicht die Rede ist von Früchten. Also es heißt nicht, die Früchte aber des Geistes sind. Hier ist die Rede von Frucht. Hier ist es in Einzahl geschrieben. Also merken wir, das, was da kommt, das gehört alles irgendwie zusammen. Es geht nicht, dass der eine sagt, also bei mir ist die Liebe sehr ausgeprägt. Oder ein anderer sagt, also ich bin die Geduld in Person. Oder wieder ein anderer sagt, meine Frucht ist die Freundlichkeit. Also das kann man nicht voneinander trennen. Hier ist die Rede von Einzahl. Alles gehört zusammen. Keiner kann sagen, ich bin besonders gut in eins dieser Dinge oder besonders begabt. Denn der Heilige Geist, der wirkt alles und der wirkt manchmal gleichzeitig. Und man braucht auch alles irgendwie. Und noch etwas. Es geht um Frucht. Es ist etwas, was der Heilige Geist in mir wirkt und nicht etwas, wo ich sagen kann, jetzt werde ich wachsen. So, also wachse ich. Wenn meine Tochter, die Johanna sitzt jetzt da, wenn die sagt, ich werde jetzt wachsen, dann kann sie das so oft und so oft sagen, wie sie will. Wenn sie nicht wächst, wächst sie nicht. Wachstum ist eben was Passives. Oder wenn die Leni wachsen will, kann sie auch nicht sagen, jetzt wachse ich. Sie muss warten, sie muss Geduld haben. Wachstum ist etwas, das geht von alleine. Es ist etwas Passives und man braucht Zeit. Und Frucht ist das Ergebnis dieser Beziehung, dieses Wachstums. Und wenn ich etwas erreichen möchte, dann braucht es eben nicht mein Tun, sondern letztlich braucht es meine Hingabe an Jesus. Wenn ich mich an Jesus verschenke, dann kann der Heilige Geist das alles durch mich wirken. Ja, Gott, er ist es, der wirkt. Und ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Und deshalb singen wir ja auch solche Lieder wie Herr, füll mich neu mit deiner Liebe, mit deiner Freude, Glaube, das steht jetzt nicht explizit hier, aber das sind alles Dinge, die auch Früchte sind. Das ist unser Wunsch und das dürfen wir auch immer wieder auch beten. Wir können uns eben seinem Wirken öffnen und wir können an ihm dranbleiben. Und dazu gibt es eine Bibelstelle, die das sehr schön beschreibt, Johannes 15. Da heißt es, bleibt in mir, und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Hier benutzt Jesus auch ein Bild, um Wachstum zu beschreiben. Das Interessante an diesem Bild ist aber, dass die Zuhörer von damals genau wussten, dass sie jetzt gemeint sind. Denn das Bild des Weinstocks ist ein alttestamentliches Bild für Israel. Aber Israel hat eben im Alten Testament diese Früchte nicht in der Form gebracht, die Gott erwartete. Und deshalb ist Jesus hingegangen und hat dieses Bild auf sich übertragen. Ich bin der wahre Weinstock, der endlich gute Früchte bringt, weil er das machte, was der Vater von ihm wollte. Und wenn wir uns an ihn hängen, wenn wir uns an ihn binden, dann werden wir Frucht bringen. Und letztlich ist dann die Frucht auch ein Indikator dafür, ob ein Mensch Jesus in seinem Herzen trägt oder nicht. Und dann habe ich überlegt, gilt jetzt der Text deswegen explizit nur für die Israeliten damals? Dann muss ich sagen, nein. Denn auch wir tragen ja Jesus in unserem Herzen, wenn wir ihn kennen. Und aus diesem Grund ist auch dieser Text an uns gerichtet. Aber ist dann mit einer Entscheidung für Jesus alles gesichert? Wenn wir einmal dran sind, dann für immer? Da gibt es viele Theologen, die streiten sich darüber. Aber der Text von heute mahnt uns darin aufs Schärfste. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Es gibt auch ein nicht mehr an ihm dran sein. Es gibt auch die Möglichkeit, sich nicht mehr an ihm zu binden. Und dass man sich sogar von ihm bewusstlos sagt. Klar, es gibt auch die Stellen, wo es heißt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Aber einer kann es. Ich selber. Ich kann mich von Gott lossagen. Und an der Geschichte vom verlorenen Sohn wird das ja deutlich. Da ist der junge Sohn, sagt, ich will nicht mehr, gib mir mein Erbe und ist gegangen in die Ferne. Er war zwar Kind des Vaters, aber hat ihn verlassen. Und wäre er in der Ferne bei den Schweinen gestorben, dann wäre er wahrscheinlich nicht gerettet gewesen. Das Gute an ihm war, er ist wieder umgekehrt. Und dazu lädt uns Gott ein. Immer wieder aufs Neue sehnt er sich danach, dass die Menschen umkehren und wieder zu ihm kommen. Und auch ja, wir stehen genauso, können in der Gefahr stehen, dass wir uns von ihm entfernen. Die Frucht wird vielleicht immer weniger und irgendwann bleibt sie aus. Aber wie gesagt, wir müssen uns von ihm abwenden. Es ist eine Entscheidung, die wir ganz bewusst fällen. Und ansonsten will ich auch immer wieder dieses Verheißungswort hochhalten, dass Gott sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und deshalb will uns der Text ermutigen, dran zu bleiben an ihm. Aus uns heraus können wir keine Frucht bringen, aber wer an ihm dran bleibt, der bringt Frucht. Und es ist seine Frucht, die er bewirkt, denn es heißt, ohne ihn können wir nichts tun. Und jetzt wollen wir uns gerne mal diese Traubenbeere anschauen, die dort beschrieben wird. Und ich finde das ein spannendes Bild, weil Trauben sind ja viele Beeren und doch ist es eben auch nur eine Frucht. Einmal Weintrauben in die Hand zu nehmen, das sind ja viele Beeren und deswegen dieses Bild der Rebe. Und keine Angst, ich werde nicht gleich viel Zeit auf die einzelnen Punkte verwenden. Die ersten werden länger sein. Also nicht, dass ihr am Ende denkt, das geht ja noch lange. Also keine Angst. Die erste Frucht, die erste Beere ist die Liebe. Und da ja die Frucht durch den Heiligen Geist kommt, ist hier die Rede von der Agape-Liebe. Agape, das ist die göttliche Liebe. Die Freundesliebe, Philia, und auch die körperliche Liebe, Eros, die wird hier nicht erwähnt. Und die Agape-Liebe ist die Liebe, die Gott durch unser Leben hindurch wirken möchte. Und diese Liebe ist zunächst einmal zu Gott zugewandt von in uns. Wenn wir sie bekommen, ist unsere Liebe, ist seine Liebe erstmal wieder zurück zu ihm gewandt. Seine Liebe, die ich von ihm bekommen habe, möchte ich zurückgeben. Ich möchte ihn zurücklieben. Ich bin so von Gottes Liebe überwältigt, dass ich gar nicht anders kann. Und mein Wachstum in der Liebe ist demnach auch ein Wachstum in meiner Beziehung zu Gott. Und das wird dann deutlich, dass ich eben Zeit mit ihm verbringen möchte. Ich möchte mit ihm sprechen. Ich möchte mit ihm beten. Ich möchte auf ihn in Gottesdiensten hören, in Bibelstunden, in Gemeinschaft mit Mitchristen, aber auch beim Autofahren, wenn ich MP3-Predigten höre, wenn ich Bibel-TV schaue. Überall ist Gottes Wort im Zentrum. Da können wir uns ausrichten auf ihn. Und ich möchte ihn anbeten. Ich möchte ihn loben durch mein Leben. Ich möchte ihn preisen. Und das alles aus einer Liebe heraus, als Antwort auf das, dass er mich zuerst geliebt hat. Und es gibt Menschen, die fragen ja manchmal, muss ich denn stille Zeit haben oder Zeit mit Gott? Denen können wir getrost antworten, nee, das musst du nicht. Aber was würdest du einem Ehepaar sagen, wenn der eine fragt, muss ich denn Zeit mit meiner Frau oder mit meinem Mann, mit einem Partner verbringen? Dann ist auch die Antwort die gleiche. Nein, das musst du nicht. Aber wie lange wird diese Partnerschaft Bestand haben, wenn du es nicht tust? An Gott und dem Partner dran zu bleiben, das ist wichtig. Und solche Beziehungen müssen wir und dürfen wir pflegen. Und das geht eben über die Gemeinschaft. Wir müssen es nicht, aber wir dürfen es. Und wenn wir Jesus und Christus in unserem Herzen haben, wenn die Liebe in unserem Herzen brennt, dann ist doch das ein inneres Bedürfnis, ihm zu folgen und mit ihm Zeit zu verbringen. Die Liebe Gottes, die zeigt sich aber nicht nur in der vertikalen Ebene. Die zeigt sich auch auf einer horizontalen Ebene. Da geht es um die Liebe, die einem anderen, meinem Nächsten, meinem Mitchristen zugewandt ist, dem anderen Gläubigen. Und weil ich ihn liebe, suche ich doch auch als Christ immer wieder das Wohl des anderen. Ja, seine Liebe ist ja selbstlos, einfühlsam. Sie ist opferbereit und seine Liebe ist schenkend. Johannes 13, Vers 35, da heißt es, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe, und in Klammer, Agape, steht auch hier, untereinander habt. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Oder im ersten Johannesbrief, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Ja, unsere Liebe zueinander und unser Miteinander darf und soll von seiner Liebe geprägt sein. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr streiten oder zoffen dürfen. Aber wenn ich das Wohl des anderen im Blick habe, dann werde ich mir sicher überlegen, wie und in welcher Art und Weise ich etwas meinem Gegenüber, meinem Mitchristen sage. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und auch hier wieder ein Beispiel aus der Ehe. Ich suche doch in meiner Partnerschaft immer wieder auch das Wohl des anderen. Und wenn wir uns mal streiten, dann geht es oft mir auch schlecht. Nicht, weil ich jetzt denke, ich bin unbedingt im Recht oder am Unrecht und meine Frau nicht, sondern weil ich den Eindruck habe oder weil ich weiß, dass durch das, was ich und wie ich es gesagt habe, meinen Partner vielleicht verletzt habe. Vielleicht war ich tatsächlich im Recht und doch tut mir jeder Streit auch leid. Und ist das denn bei unseren Mitchristen genauso? Tut es mir leid, wenn wir nicht einer Meinung waren und ich vielleicht meinem Gegenüber verletzt habe? Oder freue ich mich daran, an meinem Sieg, weil ich dachte, ich habe Recht. Achte einer den anderen höher als sich selber. Ich glaube, wenn das Auswirkungen nimmt, immer mehr Auswirkungen nimmt in unserer Gemeinschaft, dann wird das eine ganz besondere. Liebe ist immer mit dem anderen beschäftigt und nicht zuerst mit sich selber, mit dem Egoismus. Wir haben die vertikale Ebene gehabt, die horizontale Ebene zu meinem Mitbruder und meiner Mitschwester. Und letztlich ist die Agape-Liebe auch eine Ebene, die mich zu einem Menschen treibt, der diese Liebe nicht kennt. Auch da folge ich dem Beispiel unseres Herrn. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen oder eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er hat dich und mich und uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Und ich muss immer noch an Weihnachten vor anderthalb Jahren denken, dieses Gespräch mit dem Engel, der dann gesagt, du kannst ihn doch nicht da runterschicken. Und dann hat Jesus gesagt, ja, ich mach das trotzdem. Das ist mir so einprägsam. Jesus hat gesagt, ich mach das, weil er eben die Menschen so sehr liebt. Und Gott hat die Welt geliebt und sandte seinen Sohn. Und wenn wir den Missionsauftrag ernst nehmen, dann treibt uns diese Liebe Gottes zu den Menschen, die ihn nicht kennen. So viel mal zur Agape, zu dieser Liebe, zu dieser Frucht, in der wir auch wachsen können, wenn wir an ihm dranbleiben. Und wer mal ein bisschen mehr über diese Liebe von Gott erfahren will, den empfehle ich mal die ganzen Schriften von Johannes. Das Johannes-Evangelium und auch die Briefe, die sind gespickt davon. Und wer aufmerksam war, hat gemerkt, bis auf eine Stelle waren alles Stellen aus dem Johannes-Evangelium und aus den Johannesbriefen. Die zweite Frucht ist die Freude. Durch diese Liebe zu ihm, durch unsere tiefe Beziehung zu unserem Herrn, bekommen wir eine Freude. Und Gott ist es, der diese Beziehung trägt. Und daraus wächst diese Freude. Ja, weil Jesus in mir ist, weil er bei mir ist, darf ich mich freuen. Und ich weiß, dass da jemand ist, der mich versteht. Andere Menschen, selbst mein Ehepartner, der versteht mich immer nur teilweise. Aber Jesus, er versteht mich bis ins Letzte. Er kennt mich mit allem Guten, was ich tue. Das ist wirklich schön. Das Beunruhigende vielleicht manchmal ist auch, dass er mich kennt mit allen meinen Schwächen. Und beunruhigend muss das eben nicht sein, weil das dort an der richtigen Adresse ist. Dadurch erfüllt mich Jesus mit Geborgenheit, mit einer Ruhe, die wir einer Freude, die wir in uns tragen dürfen. Eine Freude, die sogar dann vorhanden ist, wenn es uns eigentlich ziemlich schlecht geht. In Philipper 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch. Ja, Freude am Herrn. Und die wächst genauso, wenn wir uns an ihn binden. Und das ohne ihn, das geht eigentlich nicht. Freut euch mit Jesus, freut euch mit ihm, weil er in uns ist. Und auch da ein kleiner Lesetipp, wer mehr von der Freude lesen will, den Philipperbrief mal lesen. Das ist ein Freudenbrief, geschrieben im Gefängnis. Also das kann man ihm abnehmen. Freude am Herrn. Und ich habe überlegt, wo wird das denn im Leben, im Alltag deutlich? Und da habe ich an eine Situation gedacht, die wir bestimmt auch alle schon oder viele von uns schon erlebt haben. Das ist eine Freude, gerade wenn man am Sterbebett von jemandem ist. Eine Situation, wo man sich von jemandem verabschieden muss. Da fließen auch Tränen, weil es uns schwerfällt, dass man jemanden ziehen lassen muss. Und gleichzeitig ist aber die Freude in uns, weil wir wissen, diese Person, die hat es geschafft. Diese Person, wenn sie denn Christ war und wenn sie Jesus im Herzen getragen hat, die ist jetzt an einem Ort, wo es ihr gut geht. Ein Ort der Freude, wo wirklich die Freude herrscht. Ein Ort der Leichtigkeit, der Schmerzfreiheit, der Gesundheit. Ein Ort, wo er in der Gegenwart, wo er, Jesus, in der Mitte ist. Toll. Das ist eine Freude, die können wir nicht beschreiben. Die haben wir, weil wir Christus in uns haben. Eine weitere Frucht ist der Friede. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in eure Herzen und seid dankbar. Ja, Frucht, Frieden. Also das klingt komisch. Die Frucht, Frieden. Ein Frieden, den wir bekommen, wenn wir Christus kennen und ihn angenommen haben. Ja, meine Fehler, meine Schuld, meine Sünde, die wurde mir genommen. Und ich habe Frieden mit Gott. Und das ist ein Frieden, der ist viel, viel mehr als das, was uns die Welt vorgaukelt. Frieden zwischen mir und Jesus. Und da ist alles in Ordnung. Und der in mir wohnende Christus hilft mir so zu leben, dass dieses Verhältnis nicht kaputt geht. Tja, leider klappt das nicht immer so. Und wenn doch, hilft mir dieser Friede auch immer wieder neu mit ihm ins Reine zu kommen. Dann, wenn wir unsere Schuld im Leben entdecken, wenn wir sie bekennen und bereuen, dann wird uns die Schuld vergeben und der Friede wiederhergestellt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und im Abendmahl machen wir das. Im Abendmahl gibt es immer diesen Bußteil, diesen Beichtteil vor dem eigentlichen Abendmahl, wo wir mit ihm wieder ins Reine kommen können. Und das Abendmahl lädt uns dazu ein. Und dann kommt eine Frucht, die uns vielleicht dem einen oder anderen schwerfällt. Geduld. Oder andere ältere Übersetzungen, die sprechen davon Langmut. Langmut, das bezeichnet die Geduld im Ertragen von Unrecht und Notfallem. Aber vielleicht kennt ihr auch diesen Gedanken. Herr, schenke mir Geduld, aber bitte sofort. Das ist manchmal unsere Bitte, weil es eben nicht immer so leicht ist, Geduld zu haben. Zu warten auf den Zeitpunkt Gottes. Und es gibt einen anderen Spruch, der hing mal auch bei uns im Bad. Gott hilft spätestens rechtzeitig. Ja, Geduld ist etwas, wo wir seinen Zeitplan in unserem Leben akzeptieren dürfen. Und oft habe ich erlebt, dass Gott hilft. Nicht immer oft sofort. Manchmal eigentlich fast auf den letzten Drücker. Aber meistens hat er geholfen und hat uns und mir neue Wege gezeigt, wie es weitergehen soll. Aber ich glaube, auch das ist ein etwas, wo wir lernen können, geduldig zu sein. Und auch wieder, das geht dadurch, dass wir uns an ihn binden. Dazu zwei Stellen. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Oder im Thessalonicher, der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes und auf die Geduld Christi. Denn er hat es uns vorgemacht. Und dann gibt es noch Freundlichkeit und Güte. Ihr merkt, ich werde schneller, keine Angst. Freundlichkeit und Güte, das sind doch angenehme Wesenseigenschaften, wo wir uns freuen, wenn das vorherrscht. Da wird es einem leicht gemacht, Heimat zu finden, angenommen zu sein und eben einen Ort zu finden, wo man sich wohlfühlt. Und das nächste, die Treue. Diese Frucht kennen wir im Zusammenhang mit der Ehe. Sie bezeichnet einen Charakter, auf den man sich verlassen kann. Jemanden, dem man etwas anvertrauen kann, und wir dürfen wissen, das wird gemacht. Das ist Treue, und Treue eben gilt auch im Glauben, da wo wir mit Gott unterwegs sind, an ihm dranbleiben, auch dann, eben wenn es manchmal sehr schwer in unserem Leben wird. Die Sanftmut, das ist eigentlich eine Frucht, die vieles zusammenfasst, was wir gehört haben. Eine milde, so heißt, habe ich gelesen, sie ist eine milde, freundliche, ruhige, zahme, gelinde und geduldige Gesinnung und beziehungsweise Geisteshaltung. Oder, ja. Und dann gibt es noch, zu guter Letzt, die Keuschheit. Das ist so ein Begriff, der ist ja überhaupt nicht mehr in unserem Sprachgebrauch. Eine wichtige Frucht des Geistes. Und sie bezeichnet eigentlich die Selbstbeherrschung oder auch Selbstkontrolle und auch Disziplin im Glauben. Gerade etwas, was wir auch manchmal im Miteinander benötigen. Disziplin. Aber auch im Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und es bezeichnet letztlich auch die Kontrolle über unsere Gelüste und Leidenschaften. Auch ein wichtiger Bestandteil der Keuschheit. Und das alles sind die Früchte, von der wir im Galaterbrief lesen. Und mein Wunsch ist, dass wir in diesen einzelnen Dingen wachsen, aber nicht, weil wir uns so anstrengen, darin zu wachsen, sondern weil wir als Gemeinde, aber auch jeder für sich, immer wieder den Kontakt sucht zu seinem Herrn, an ihm dranbleibt, immer wieder mit ihm unterwegs ist. Und dann wachsen eben die Früchte oder eben die Frucht. Und genauso wünschen wir uns das, und deswegen ist das auch ein Teil unserer Vision. Und vielleicht denkst du, oh, das ist ja eigentlich schon immer so, das ist doch eigentlich klar und selbstverständlich. Dann darf ich dir sagen, das stimmt. Denn das ist biblisch. Unsere Visionsgedanken unserer Gemeinde sind ja aus seinem Wort entnommen, mit Gottes Geist entstanden. Und diese Gedanken sind aus der Bibel und beinhalten auch ein Stück den Auftrag an uns Menschen. Aber haben wir das immer eben so begriffen? Ist es nicht sinnvoll, uns immer wieder auch daran zu erinnern, dass wir darin lernen dürfen, dass wir daran erinnert werden, an ihm dran zu bleiben? Eben, warum singen wir Lieder wie Herr, füll mich neu? Wenn er schon drinne ist in uns, dann brauchen wir ja eigentlich nicht mehr zu singen, füll mich nochmal. Dann hätten wir gesungen, Herr, bleib bei mir und das, ja. Aber es ist eben auch etwas, wo wir drinnen wachsen können. Und letztlich ist unsere Vision nichts Neues. Aber es ist eine Erinnerung daran, wo wir hinwollen. Und wir haben ganz am Anfang der Predigtreihe, und erinnert euch an die Mitgliederversammlung, gesagt, dass da noch Luft nach oben ist. Vielleicht fehlt es uns eben an der Umsetzung. Aber wie am Anfang gesagt und auch an den anderen Predigten geht es nicht darum, etwas zu machen, sondern wir dürfen uns immer wieder herausfordern lassen, uns hinterfragen, nicht in dem, was wir machen, sondern in der Frage, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ist meine Gottesbeziehung? Wie ist meine Jesusbeziehung? Und dann wird auch das andere kommen. Und dazu braucht es unseren Willen zur Veränderung. Es braucht unsere Sehnsucht nach Veränderung. Eine Sehnsucht nach Gott, eine Sehnsucht nach Jesus, eine Sehnsucht nach Nähe, nach Gemeinschaft mit ihm, aber auch Gemeinschaft untereinander. Und dann werden wir gemeinsam wachsen. Und wachsen eben in allen Bereichen. Wachsen als Gemeinde, rein zahlenmäßig. Wachsen darin, dass wir Menschen hier eine Heimat bieten. Und ich erinnere mich noch, wie ich bei Christiane am Krankenbett saß. Da kam eine Schwester und die hat gesagt, das ist toll, das sind so viele, die besuchen sie. Und dann hat sie gewusst, weil alle anderen auch davon sprechen, dass wir aus einer Gemeinde kamen. Und dann meinte die Schwester zu mir, das ist toll, dass ihr Menschen so eine Heimat gebt. Musste ich ja innerlich schmunzeln, weil ich daran dachte. Ja, darin wollen wir wachsen. Wir wollen, dass Mitglieder und auch Gäste sich willkommen fühlen, bedingungslos geliebt und angenommen. Auch mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen und auch mit ihren Vorzügen natürlich. Und wir wollen erleben, dass Gottes Gegenwart deutlich spürbar ist, dass sein Handeln hier an den Menschen zu erkennen ist und dass wir gemeinsam im Glauben wachsen. Amen.